Brexit. Und kein Ende.
Should I stay or should I go?
10 Gründe, warum wir die Briten trotzdem mögen.
Erzählen wir Ihnen in dieser Woche. Und Sie haben uns auch auf Facebook schon viele Gründe genannt. Ihren Humor, Ihren Tee, die Pubs, die königliche Familie, Bingo und so weiter. Viele andere Sachen. Viel gute Musik, Mr. Bean, Monty Python und natürlich Agent 007 in unserer Reihe nicht fehlen. Für das MI6 jagt er Bösewichte auf der ganzen Welt, immer mit der Lizenz zum Töten. Wir reden von James Bond und der ist nicht nur Actionheld, sondern auch ein Forschungsobjekt. Und zwar für Professor Dr. Joachim Frenk vom Lehrstuhl British Literary and Cultural Studies an der Universität des Saarlandes. Ich grüße sehr, Professor Frenk.
Hallo.
Das hören wir Sie, genau. Auf den ersten Blick ist der James Bond eigentlich ziemlich schnell durchschaut. Ist ein gut aussehender Frauenheld, furchtlos, konsumiert gern Edelprodukte. Was macht die Figur für Sie als Wissenschaftler trotzdem so interessant?
Sie haben völlig recht. Die Bond-Formel ist eigentlich eine sehr einfache Formel, wenn man sie ganz stark runterbricht. Aber gleichzeitig ist James Bond bei uns seit 1953. Das heißt, Sie können große Teile der westlichen Nachkriegsgeschichte bis heute eigentlich an den Mutationen des Bond-Franchise nachvollziehen. Und das macht es sehr interessant.
Der Bond aus den 70ern oder den 90ern ist ja auch ein anderer als der heutige. Und an welchen Punkten beobachten Sie das denn, dass er sich an den Zeitgeist, auch an aktuelle Geschichtsschreibung angepasst hat?
Also die Grobeinteilung könnte man vornehmen zwischen dem Bond des Kalten Kriegs und dem Bond seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Kriegs. Und seitdem gab es ja auch schon wieder genug Entwicklungen, die sehr interessant waren.
Welche denn zum Beispiel? Oder wie genau machen Sie es aus? An welchen Sachen im Film oder in den Filmen machen Sie das auch fest?
Ja, also die insbesondere in den Filmen, die Filme sind nun mal bekannter als die 12 Romane und 9 Kurzgeschichten, die Ian Fleming geschrieben hat. Inzwischen geht es ja an Bond 25, der für April 2020 jetzt angekündigt ist. Und die Macher von James Bond sind immer mit dem gleichen Problem konfrontiert. Sie müssen einerseits das Produkt erkennbar halten und sie müssen es andererseits an die Zeitentwicklungen anpassen. Schauen Sie sich zum Beispiel die Bösewichte an. Die Bösewichte sind zum Teil die Russen natürlich, zum Teil sind es absolute Egomanen gewesen, die frühen Bösewichte. Inzwischen sind die gar nicht mehr so eindeutig auszumachen. Also wenn Sie den letzten anschauen, Spectre, da ist es so, dass dann doch noch rauskommt, es gab einen Bösewicht, aber erst einmal war der über lange Jahre völlig versteckt. Das heißt, wie es auch in den Bond-Filmen öfter mal formuliert wird, man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, gegen was man kämpft.
Vor 10 Jahren haben Sie auch eine Konferenz veranstaltet zu James Bond mit 90 Wissenschaftlern und Studenten aus den USA, aus Großbritannien, aus den Niederlanden. Interessieren die sich eigentlich auch alle für die gleichen Sachen, die Sie in Deutschland erforschen?
Das war genau eigentlich der Punkt der Konferenz, dass wir das wissen wollten. Und das Ergebnis war, dass Bond zu verschiedenen Zeiten und insbesondere in verschiedenen Kulturen ganz verschiedene Dinge bedeuten kann. Das heißt, so wie wir deutsche James Bond ansehen, das ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, wie Leute im Nahen Osten oder irgendwo in Afrika oder auch nur in anderen europäischen Ländern Bond anschauen.
Was sehen die anderes in ihm?
Das hat zum Beispiel, wenn wir es jetzt mal auf die Gender-Ebene beziehen, hat das zu tun mit den Modellen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die noch gesellschaftlich akzeptabel sind. Der Bond-Macho, der hat, sagen wir mal, 60er Jahre, Sean Connery mit der behaarten Brust, der die Frauen sozusagen reihenweise vernascht und dann sind es ja auch letztlich nur noch Kollateralschäden auf dem Weg dazu, den Bösewicht zu zerstören am Ende. Das ist heutzutage so nicht mehr machbar und muss immer wieder umgangen werden. Andere Kulturen haben da vielleicht noch ein etwas ungebrocheneres Verhältnis dazu. Oder im Fall der Briten können sich noch besser darüber lustig machen als wir Deutschen.
Und ist James Bond eigentlich im Endeffekt unsterblich?
Das weiß man nicht. Bis jetzt hat James Bond eben für seine Macher gutes Geld verdient. Also über 7 Milliarden Dollar Einnahmen allein aus den Kinoerlösen der Bond-Filme. Der bis jetzt erfolgreichste Bond-Film war, glaube ich, Skyfall mit über einer Milliarde Dollar allein an den Kinokassen. Und solange das so ist, wird Bond wahrscheinlich fortgesetzt werden. Ob er deswegen unsterblich ist, das wage ich nicht zu prognostizieren.
Professor Dr. Joachim Frenk hat mit uns gesprochen vom Lehrstuhl British Literary and Cultural Studies an der Universität des Saarlandes. Und er hat einen super Job erforscht, nämlich zu James Bond. Und der ist wiederum einer der Gründe, warum wir die Briten trotzdem mögen in dieser Woche unsere Themenserie hier auf Radio 1. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Frenks.
Sehr gerne.